Herzlich willkommen hier beim neuen Podcast von Ruhrgebiet erklärt im Rahmen von Ruhrpottologe unterwegs im Ruhrgebiet mit
Jack Dengo und André Brune.
Den Ruhrpottologen. Hallöchen und Glück auf. Wir haben heute etwas ganz Besonderes. Ich habe erstmal auch ein Skript für uns beide entworfen, weil wir drei Persönlichkeiten heute haben im Podcast, die allerdings zu einem dreiteiligen Podcast hineingefriemelt werden. Und da kommen wir jetzt dazu, denn es geht um eine der wichtigsten Industriegeschichten im Revier. Und heute haben wir dann den wichtigsten Podcast. Heute haben wir dann den wichtigsten Podcast. Das ist schon wieder ein Outcast. Ich komme ja, ehrlich, ich bin noch nicht ganz. Ich habe gerade recherchiert und das Skript zusammengeschrieben. Da kann ich doch auch mal, ne, mich versprechen. So, heute haben wir einen der wichtigsten Industriegeschichten im Revier im neuen Podcast. Ja, du bist ja ein bisschen leicht erkältet, ne? Ich höre.
Ja, so ein bisschen. Bei dem Wetter bleibt das nicht aus. Also,
mach die
ist
Runde
momentan
hier
im Trend, habe ich gehört. Ja, ja.
Ja,
Ich habe
meine
gesagt, ich
Frau.
bin auch in meinem Trend.
Meine Frau hat auch flach gelegen. Aber du hast es gerade erst gehabt, verdammt.
Ja, ist wohl noch nicht so ganz weg gewesen. Und jetzt hat es nochmal
Shit.
angeklopft.
Ja,
Ich
dann
habe
gute
zwar gesagt, ich bin
Besserung.
nicht zu Hause und wir gehen auch nicht weg. Danke, danke.
Übrigens fällt mir ein, ich höre ja auch den Podfluencer-Podcast. Ne? Der hat ja eigentlich das gemacht, was ich eigentlich nicht so weit fortgeführt habe. Sketche in Ruhrpott-Deutsch. Während ich ja die Wörter erklärt habe, macht er Sketche mit Ruhrpott-Deutsch, aber verballhornt auch viel. Und hat letztens in seinem Podcast gesagt, es gibt 54 Ruhrgebietsstädte. Also ich habe nochmal nachgezählt, 53 gibt's. Wüsstest du, dass es
Okay.
eine dazugekommen ist?
Nö, eigentlich nicht. Oder die haben vielleicht irgendwie was eingegliedert und eingemeindet, was ich jetzt nie auf dem Schirm habe.
Wahrscheinlich, da
Dass
hat
sie
der.
vielleicht irgendwie was getrennt haben und gesagt haben, so, jetzt bist du auch Teil vom Ruhrgebiet, ob du willst oder nicht, das kommst du rein.
Ja,
Keine
genau.
Ahnung.
Genau, damit müsst ihr rechnen, dass der Jack zwischendurch einfach mal auch selber was verballhornt in verschiedenen Dialekten. Das kann er nicht. Das finde ich nämlich gut. Ne? Du kannst ja hier den
Obwohl,
Udo auch, ne? Udo
ja, ist
Limbeck.
kein Thema. Jetzt mit der Erkältung klingt das vielleicht sogar authentischer als vorher, ne?
Ja.
Aber ich glaube, bei dem Nasalen könnte ich jetzt den Theolingen sehr gut parodieren.
Genau. Ja, warte mal.
Ja, Mikrofon ist da, genau.
Nee. Scheiß Skript hier. Gib mir noch das Mikro vom Ohr. Ich meine die Hörer. Die werden bescheuert,
Ja,
ey,
wie Sie
das,
sehen, beziehungsweise hören, wir machen uns auch gern über uns selbst lustig. Wir nehmen uns nicht ernst, aber wollen ernst genommen werden. Von daher, herzlich
Neun.
willkommen zu Ruhrgebiet erklärt.
Richtig, und jetzt habe ich gehustet, aber die 12 Minuten fangen gerade erst an. 13
Ja,
Minuten
kannst du
meine
mal
ich.
sehen.
Und welches Thema haben wir heute?
Heute,
Hast du ganz
ja.
dick stehen, hast nur zwei Wörter da stehen in deinem Skript. Du musst da nur mal
Echt?
reingucken.
Muss ich
Ja.
die wirklich lesen?
Ja,
Muss ich
musst du
das
lesen,
wirklich
musst du
machen?
vorlesen. Du bist doch
Ne,
Legastheniker,
von
ja, zwei
Acker.
Wörter schaffst du, oder?
Ja, das kriege ich hin. Von Ackerland zu Stahlkosmos. Die Geschichte vom Bochumer Verein. Von Meyer und
Richtig.
Kühne. Vom
Ja, genau.
Westphal.
Aber.
Menschen macht Maschinen. So, jetzt habe ich einen vorgelegt. Jetzt
Ja,
bist du dran.
das war ja der Titel, aber du bist jetzt eigentlich im Skript viel zu. Ja, bin schon ein paar Seiten weiter, da steht nur Jahrhunderthalle Bochum.
Ja, kann ja jeder.
Ja, eben genau. Warum? Warum kommen wir auf Jahrhunderthalle Bochum? Ich mache demnächst da wohl auch Führungen in der Untertagewelt. Und
Oh.
da habe ich gesagt, Mensch, da möchte ich vorher aber einen Podcast gemacht haben. Und dann habe ich so gedacht, na, es gibt nicht viel über Jakob Meyer eigentlich, ne? Der da eigentlich der Erfinder und so weiter ist. Und ich habe mir gedacht, da nehmen wir doch einfach mal die Persönlichkeiten raus. Und jetzt kommt's ja, ne? Ich bin ja ein gebürtiger Bottroper. Deswegen kommt bei mir auch ein bisschen viel Bottrop manchmal vor. Wohne aber seit 95 in Bochum und bin da weit rumgekommen. Deswegen nenne ich mich Ruhrpottologe, weil ich in meiner Ausbildung auch von Ort zu Ort, Herne, Dortmund, Werne war ich auch damals, ja. Und so bin ich auch oft genug natürlich, dadurch, dass ich in Bochum wohne, an der Wattenscheider Allee da, an der Alleestraße vorbeigekommen, wo die Hallen vom Bochumer Verein stehen, die also 1930er Jahren entstanden sind, ne? Die da heute noch stehen. Und auf der anderen Seite ist ja Stahlhausen. Und ich habe mir gedacht, jetzt ist es an der Zeit zu erzählen, was diese Geschichte des heutigen ja, Freizeitgeländes Westpark denn ausmacht. Denn viele, die daherlaufen, also wenn du die Schilder dir anguckst, da kannst du eh nichts mehr lesen. Das ist alles beschmiert und verklebt. Und vor 2 Jahren habe ich alles sauber gemacht, aber du kriegst es nicht weg. Übrigens nochmal eine Anekdote. Die Stadt Bochum ist jetzt dafür zuständig und nicht mehr der Kommunalverband Ruhrgebiet da, ne? Die
Oh.
AVR. Habe ich da angerufen und sagen, nö, da sind wir nicht mehr für zuständig. Und ich habe gedacht, komm, sind erst Wahlen, dann fragst du danach nochmal bei der Stadt nach. Naja, und wenn ihr jetzt diese Geschichte hört, müsst ihr euch immer vor Augen halten, wenn ihr mal vom Bochumer Verein hört, dass ohne die Erfindung von Jakob Meyer, aber eigentlich der noch nicht mal der Erfinder war, sondern da kommen wir gleich zu. Und die Gründung des Bochumer Vereins wäre Bochum immer noch ein verschlafenes Nest zwischen Dortmund und Essen mit 3000 Einwohnern. Und die Gründung solcher Unternehmen haben auch den Bergbau auch erst zu dem gemacht, was sie wurden. Es ging also nicht alleine ums Heizen, sondern es ging auch um die Produktion von industrialisierten Dingen wie Stahl. Damals Mitte des 19. Jahrhunderts ist ja die Eisenbahn ein wichtiger Infrastrukturfaktor geworden, wie heute das Auto mit den Autobahnen. Die Eisenbahn darf man aber nicht verkennen, ne? Die ist immer noch da und auch heute noch werden da auf dem Gelände entsprechend die, sag mal schnell hier, die Räder von Loks und
Richtig.
Waggons hergestellt. Und das war so der Ursprung, aber der kommt erst später, was da passiert ist im Bochumer Verein, denn wir wollen erst die wichtigsten Persönlichkeiten aufzählen, die diese Gründung und auch die Erweiterung vom Bochumer Verein gemacht haben. Und dazu zählen eben Jakob Meyer, Eduard Kühne und Louis Bahre oder Barré, wie auch immer er ausgesprochen wird. Und dann machen wir im zweiten Teil natürlich die Geschichte vom Bochumer Verein und im dritten Teil des Podcasts werden wir dann ja, die Ruhrtriennale nicht nur besprechen, sondern überhaupt den Kulturtempel. Was ist nach dem Schließen des kompletten Werkes, also des Großteils des Werkes, entstanden? Und insgesamt ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten, also Bochum und natürlich dem Bochumer Verein entstanden. Denn um 1850 wurde ja viel Stahl gebraucht und Häuser hat man zu dem Zeitpunkt zwar noch mit Ziegelsteinen gebraucht, aber später brauchte man ja auch Stahl, um Hochhäuser zu bauen zum Beispiel. Und Brücken und Fabrikhallen brauchten auch Stahl bei der Industrialisierung. Und ja, später wurde ja auch die Jahrhunderthalle gebaut, zu der wir dann ja im zweiten Teil ja auch kommen, die ganz wichtig ist bis heute. Da gehen wir im zweiten Teil ein.
Genau. Sie hat ja auch eine Geschichte und auch die Konstruktion. Die allein ist eigentlich schon eine sehr spannende Geschichte alleine. Deswegen auch ein Teil 2, ne? Das ist schon was wert. Können wir machen.
Genau, in Teil 3, wie gesagt, Kunst und Kultur. Und ich war ja selbst hier erstmalig bei der Ruhrtriennale, habe ich Lars Eidinger, den tollen Filmschauspieler, der hat beim Musical mitgespielt, den sie da gebracht haben. War ein bisschen durchwachsen in der Kritik, aber das bespreche ich dann mit dir im Teil 3. Und ich fand es aber toll, auch was er da auf die Bühne gebracht hat. Er ist nicht Frank Sinatra, ne? Seine Stimme sowieso nicht, aber. Das ist eine andere Geschichte in Teil 3, wie gesagt. Und wir machen natürlich auch weitere Podcasts. Wir haben auch Gelsenkirchen auf dem Schirm. Ne? Die haben ja klammheimlich 150 Jahre gefeiert, hat keiner mitbekommen. Außer die Gelsenkirchener wahrscheinlich. Aber das hört ihr dann mal so in 4 Wochen, ne? Wenn wir hier die drei Teile hinter uns haben. Ja, und dann klären wir heute die Anfänge des Stahlriesens im Pott, dass nicht nur wie die Stadt Bochum groß gemacht wurde, also dass nicht nur die Stadt Bochum groß gemacht hat, sondern auch das Ruhrgebiet. Und reden über Jakob Meyer und den klugen Geschäftsführer Louis Bahre, der die Stadt wie kaum ein anderer geprägt hat.
Ja, vergleichbar wie die Krupps, ne? Die natürlich auch einen eigenen Podcast noch bekommen werden.
Jetzt habe ich eine erste Frage an dich. Was meinst du, was passiert wäre, wenn Jakob Meyer seine 240 Arbeiter 1853 trotz des riesigen Booms von Gussstahl wegen Eisenbahnbau, Fabrikhallenbau, Glocken etc. nicht den Dreh gemacht hat, mit dem Kühne eine Aktiengesellschaft zu gründen?
Nun, Pleite. Kurz und knapp.
Ganz genau. Bochum wäre am Hungertuch nagend mit ihren 3000 Seelen, wie schon erwähnt, ja, verhungert zwischen Dortmund und Essen und untergegangen. Naja, wahrscheinlich hätte es jemand anderen gegeben zu dem Zeitpunkt. Dann kommt die Gründung des Aktienunternehmens. Ein Name kommt ins Spiel, der 40 Jahre lang als Geschäftsführer das Unternehmen dann gelenkt hat und die Stadt mehr als geprägt hat, so wie es Krupp in Essen gemacht hat. Das war eben Louis Bahre. Und die Spuren sind bis heute natürlich noch zu sehen. Stadtteil Stahlhausen direkt gegenüber vom Werk zum Beispiel kann man noch besuchen und die Häuser sind zum Teil aus der Zeit noch und haben auch den Zweiten Weltkrieg überstanden. Dort führt übrigens auch die Route der Industriekultur durch. Sollte man sich auf jeden Fall mal angesehen haben, wie die Baustile der damaligen Zeit so waren, vor dem 19. Jahrhundert noch. Und damals hat das Werk 1853 240 Arbeitnehmer gehabt und nach mehr als 50 Jahren waren über 16.000 Mitarbeiter, also 1909, davon 8.200 allein in der Gusstahlfabrik tätig. Das nur mal als Anekdote für Teil 2, ne?
Ja.
Dein Part.
Jetzt
Das
schon?
Ruhrgebiet. Ja, du
Ja,
bist
gut.
JT, da steht
Ja,
JT.
gut. JT. Das Ruhrgebiet hat viele spannende Geschichten zu erzählen. Besser als jede Geschichte vom Baumfäller aus dem Schwarzwald.
Ja, da fällt einer einen Baum. Weg ist er. Apropos Stichwort Schwarzwald. Da kommt übrigens der Gründer her. Wusstest du das?
Nein, nicht wirklich.
Was meinst du denn, was er beruflich gemacht hat? Ich mache mal ein kleines Quiz. A.
Oh.
Stahlkocher. B. Uhrmacher. C. Holzfäller. D. Bergmann.
Ja, also Holzfäller wird mir als erstes im Sinn kommen wegen Schwarzwald, ne? Bergbau haben sie da, glaube ich, auch betrieben. Könnte natürlich auch was damit zu tun haben. Stahlkocher hat er ja später gemacht. Also ich schätze mal Baumfäller.
Na, du hast den Uhrmacher vergessen. Der hat für
Da
die
wäre ich jetzt nicht
Kuckucksuhren.
so schnell drauf gekommen.
Die haben noch die Kuckucksuhren da hergestellt, bis heute.
Ja, doch, die gibt's da auch, genau. Die sind ja überall weltweit sehr gefragt. Bloß
Genau.
darf man in Asien niemand schenken. Weil
Nee.
wenn man jemand in Asien eine Uhr schenkt oder eine Kuckucksuhr, heißt das, er soll bald abnippeln. Das
Echt?
wäre dann nicht so gut. Ja, das,
Ach, tatsächlich hätte ich nicht gedacht.
ja. Da ist dann wieder
Indigenous.
Kampf der Kulturen. Da muss man aufpassen.
Oha,
Ne, tust
ja.
dem was Gutes und willst dem dann eine Kuckucksuhr schenken oder sowas, dann heißt es so viel wie, komm, Alter, beiß
Schieß im
ins
Schaft.
Gras. Genau.
Wie wir hier sagen, okay. Ja, gut, okay. Nee, gucken wir mal zurück zum Uhrmacher. Ein Uhrmacher hat sich also gedacht, wie kann ich die Kuckucksuhr eben aus Gussstahl fertigen? Weil es geht ja darum, auch die kleinen Teilchen in der Uhr, die ja auch sehr feinfühlig sind, ne? Und die müssen ja entsprechend gemacht werden. Ja, es geht also nicht mehr alleine darum, sondern um eine vernünftige Glocke auch zu bauen, den Kuckuck vernünftig zu hören und eine Revolution im Schwabenland, wo es allerdings keine Kohle gab, um vernünftig Stahl herstellen zu können. Aber das war ja noch nicht der Weg. Jakob Meyer ist geboren in Dunningen am Rande vom Schwarzwald.
Falsch, geboren 1813, aber in Arnsberg. Ja, doch,
Was?
die
Wieso?
KI hat das gesagt.
Nee, ne? Ihr habt doch
War
vorhin
doch,
erwähnt,
und
Dunningen.
ja, die KI hat das gesagt, komm. Und später
Die
war er
Sch
dann als Kaufmann
Ja, okay.
Eduard Löwenfeld, der ihm das Unternehmen groß gemacht hat, als Geldgeber und Partner.
Löwenfeld. Ich kenne noch einen anderen Löwenfeld, aber das war doch der Kühne. So was erzählt die
Ja.
KI?
Ja, sowas erzählt die KI, aber die erzählt ja sowieso viel.
Ganz ehrlich, wir haben mal nachgeforscht, recherchiert, haben das mal in die KI eingegeben. Erzähl mal was über Jakob Meyer, ne, und Bochumer Verein. Und dann tauchen tatsächlich diese Geschichten auf. Also in Arnsberg ist er nicht geboren, er ist tatsächlich in Dunningen am Rande vom Schwarzwald geboren. Also nicht immer glauben, was die KI da sofort raushaut und die ersten Antworten sichern, sondern schreibt lieber, wenn ihr sicher sein wollt, als ihr selbst nochmal nachträglich recherchiert. Deine Angaben sind leider falsch und meiste, Moment, Deine Angaben sind leider falsch und dann kommt es meist eben richtig. Dann schreibt nämlich die KI: Danke fürs Feedback und sorry für die Fehler. So habe ich das nämlich dann gemacht, ne? Die wichtigsten Fakten zur Person Jakob Meyer, der sozusagen den Grundstein zum Aufstieg von Bochum als Stahlstandort und Großstadt gelegt hat, sind nämlich völlig andere als das, was die KI da wirklich rausgehauen hat.
Ja, geboren 1. Mai 1813 in Dunningen in Württemberg. Zur Orientierung für diejenigen, die nicht wissen, wo, wer die Triberger Wasserfälle oder den Titisee, das Glottertal, kennt, da ganz in der Nähe, in Richtung Osten fahren, dann kommt ihr durch Dunningen. Das ist am Rande, wo der Schwarzwald dunkel wird. Richtung Westen. Dort gibt es übrigens ein Heimatmuseum, das sich auch mit ihrem Sohn, ne, von der Stadt, Jakob Meyer, beschäftigt. Und dort gibt es natürlich auch eine Straße, die nach ihm benannt wurde.
Ja, richtig, da muss ich unbedingt mal hin. Gestorben ist er am 30. Juli 1875 in Bochum. Das Grab kann auf dem berühmten alten Friedhof besucht werden, wo die Prominenten von Bochum liegen, wie Kortum und Louis Barré. Hinter dem Bahnhof links an der Wittener Straße vor dem BP-Gebäude, da seht ihr als erstes so eine große Vase und was das sein soll. Da liegt Karl Arnold Kortum, eine wichtige Person Bochums. Nach ihm ist der ehemalige Friedhof, mein Gott, ich hab's heute. Nach ihm ist der ehemalige Friedhof, da wird ja keiner mehr begraben, nun als Kortum Park bekannt. Und da kann man freizeittechnisch mal rumwandern, da könnt ihr dann die Grabmale der berühmten Persönlichkeiten von Bochum sehen. Eine kleine Grünanlage. Auf der anderen Seite, wenn man die Nebenstraße weitergeht, kommt ihr dann auch zur Schauspielschule der berühmten von Bochum. Und wer Kortum war und welche Bedeutung er für die Region hat und für Bochum selbst, das machen wir mal in einem anderen Podcast, weil der ist nämlich auch gar nicht mal so verkehrt, zu wissen, wer das war. Der war auch Schriftsteller übrigens und Arzt. Heute geht es also zum Jakob Meyer erstmal, der übrigens mit seiner Frau dort begraben ist, aber sie blieben kinderlos im Gegensatz zum Barré, aber dazu später, leider.
Ja, dabei hätte er auch einfach nur Landwirt sein können. Zumindest war er Sohn eines Bauern. Damals sind viele Schwaben aus dem Ausland gegangen, beziehungsweise ins Ausland.
Ah, du bist aufgehängt. Aufgehängt.
Sah Jakob nach Köln.
Du warst
Aufgehängt.
aufgehängt. Du musst
Jetzt
nochmal
besser?
wiederholen. Wiederhol einfach nochmal.
Ja, gut. Dabei hätte er auch einfach nur ein Landwirt. Ist, war er Sohn.
Schon wieder aufgehängt. Scheiße.
So, was ist heute los? Wahrscheinlich wegen der Kirmes. So viele Leute im
Möglich.
Netz.
Möglich, möglich. Nochmal.
Also, was nochmal. Dabei hätte er auch einfach nur Landwirt sein können. Zumindest war er Sohn eines Bauern. Damals sind viele Schwaben ins Ausland gegangen, weil im. Ah, flickst nochmal von vorn. Ich stoppe, ich pause jetzt kurz mal. Dabei hätte er auch einfach nur Landwirt sein können. Zumindest war er Sohn eines Bauern. Damals sind viele Schwaben ins Ausland gegangen, weil die Ernten dort sehr karg waren. Viele gingen in die USA. Jakob ging nach Köln.
Ja, genau. Nach Köln, unglaublicherweise. Denn da lebte ein Onkel, der ihm das Uhrmacherhandwerk beibrachte. Also nicht da im Schwarzwald, die Kuckucksuhrherstellung, sondern in Köln.
Ja, bestimmt die Uhren für den Bischof, ne? Damit er ja pünktlich zur Messe in den Dom konnte.
Ja, genau.
Aber er blieb nicht beim Bischof. Ich meine, Onkel, ne? Er ging auch nicht nach Amerika, sondern nur nach England. Nur.
Nur, denn interessanterweise in die heutige Partnerstadt von Bochum, nämlich nach Sheffield. Vielleicht ist das der zündende Funke 1950 gewesen, Bochum die erste Partnerstadt eben dort zu nehmen, weil dort auch die Gussstahlherstellung entstand in Großbritannien, obwohl der junge Uhrmachertechniker dort also Nee, der junge Uhrmachertechniker war dann dort eher eine Art James Bond für die Wirtschaft, für sich
Oh,
selbst.
Wirtschaftsspionage. Uiuiuiui. Ja, der ist wahrscheinlich wie ein Luchs durch die Gänge gestriffen, hat hier und da Hand angelegt und sich dabei von den britischen Chefs ausnehmen lassen wie eine Gans.
Wenn er denn
Die
da gewollt hätte.
Arbeitsverhältnisse müssen ja verheerend schlimm gewesen sein dort. In Deutschland war die Industrialisierung ja noch gar nicht richtig in Fahrt gekommen. Da steckte noch der napoleonische Feldzug in den Knochen. Und die ja, Vielstaaterei mit den verschiedenen Währungen machte eine Gründung irgendwie auch nicht so richtig Spaß für Unternehmer. Ja, das war ja damals noch mehr negativ wie positiv. Mehr Arbeit und weniger Lohn und viel Bürokratie. Man musste erstmal Überblick haben, was war.
Ja, und dann gab es da noch in den Grenzen die Zollgebühren und so weiter.
Ja.
Übrigens, wusstest du, dass der Gussstahl eigentlich nicht in Europa erfunden wurde?
Ich würde eher Asien tippen.
Du hast recht, nämlich in Indien. Und da gab es den Benjamin Huntsman. Man weiß ja, Indien war damals zu dem Zeitpunkt Kolonie von Großbritannien.
Ja.
Und der war auch übrigens Uhrmachermeister. Und der wollte da wohl diese Gussstahltechnik nach England bringen, weil der brauchte ja für seine Uhrmachergeschichten so kleine Federn, die man so einbaut. Und aus Gussstahl waren die billiger zu, ja, herzustellen. Und natürlich das Werkzeug war ja auch sauteuer für einen Uhrmacher. Also wenn man es billiger herstellt, also auch Uhren waren ja damals viel, viel wichtiger geworden in der Welt der Industrialisierung. Dann hat er diese Technik nach Großbritannien, nach Sheffield gebracht und fing eigentlich an mit der Gussstahlproduktion. Und da hat Jakob Meyer doch mal als Uhrmachermeister wahrscheinlich einfach nur mal dahinter die Kulissen geguckt und ja, hat die Technik vom Huntsman mitgenommen. Deswegen. Und dann hat er aber vorher, um nach England zu kommen, hat er ja erstmal einige Infos bekommen von seinem Onkel in Köln. Denn der Onkel war eigentlich der Schlauere. Der Onkel kannte das nämlich oder hatte davon gehört und hatte selber schon bestimmte Techniken versucht. Er hatte nämlich Versuche mit Tiegelguss von Stahl experimentell angestellt. Also Meyer ist ja nicht auf den Kopf gefallen, war Feuer und Flamme. Und wegen der zündenden Idee seines Onkels, der namentlich irgendwie nirgendwo erwähnt wird, der eigentlich der Erfinder in Deutschland sozusagen war, hat er sich die genauen Kenntnisse eben in England geholt und ist also als Jacob Bond sozusagen rübergegangen und hat spioniert. Und in Wikipedia steht übrigens nur lapidar, er holte sich genauere Kenntnisse über das Verfahren. Ja, kann man so sagen, ne? Der Krupp war ja, glaube ich, auch
Naja.
rübergegangen, ne? Und hat da auch ein bisschen Spionage betrieben.
Ja, die haben ja alle untereinander so ein bisschen geguckt, was kann man besser machen, wie die James
Genau.
Bond der damaligen Zeit.
Richtig, weißt du?
Übrigens, James Bond hier auch Kind vom Ruhrgebiet, ne? Muss man auch sagen.
Richtig, der kommt nämlich übrigens aus Wattenscheid. Und das ist auch nochmal ein eigener Podcast, da werden wir auch nochmal drüber reden. Übrigens hat die KI gesagt, nicht, also wo im Wikipedia stand ja, er holte sich genauere Kenntnisse über das Verfahren. In der KI wurde dann mir mitgeteilt, Arbeitsjahre in England. Also nichts Wirtschaftsspionage.
Also man kann es ausschmücken, man
Ja,
kann es ausschmücken.
es war auf jeden Fall nicht uneigennützig, ne? Naja, zurück ist er erstmal wieder nach Dunningen, um die Experimente weiter durchzuführen, also bis die Stahl-Tiegel-Guss-Verfahrenstechnik 1836 erstmals im kleinen Maßstab tatsächlich funktionierte. Und dann muss er zurück zu seinem Onkel nochmal nach Köln gegangen sein, um mit ihm seinen Erfolg des Stahl-Tiegel-Gusses mitzuteilen. Naja, was aus dem Onkel geworden ist, ob er sich gefreut hat oder nicht, kann man nicht mehr rausfinden. Zumindest hat der ursprüngliche Erfinder, eben der Onkel, wohl nichts davon gehabt. Und ja, unter ferner liefen ist er geblieben.
Ja, schade, schade.
Ja.
Also ist dann tatsächlich deutschlandweit der erste Gussstahl nicht aus im Ruhrgebiet entstanden, sondern in Nippes.
So
Das
sieht's
war
aus.
bis 1888 noch nicht in Köln eingemeindet übrigens, ne?
Ja.
Heute bekannt für den Zoo und die Kölschkneipen und die Kebabbuden.
Ja, heute auf jeden Fall. Damals gab es da wahrscheinlich noch nicht mal eine Currywurstbude. Haben die in Köln eigentlich Currywurst? Ich weiß das gar nicht.
Ja klar, gibt's überall.
Ja, nee, glaube ich auch.
Mittlerweile ja.
Aber
Man adoptiert ja alles.
sozusagen haben die damals aber Nippes hergestellt, ne?
Ja, richtig, richtig.
Jetzt ein Sound für ein Ruhrpottwort. Nippes, ist das denn ein Ruhrpottwort?
Nippes, na klar.
Nee, kommt aus dem Rheinischen. Also in
Oh.
Köln ist das schon bekannt, ne? Also, es floss im westlichen Ruhrgebiet wahrscheinlich mit Sicherheit in eine Sprache rein. Im Ruhrgebiet sagt man auch viele Franz, Krimskrams. Oder kennst du noch die Show aus den 1970er Jahren mit der barbusigen Ingrid Steeger? Die wollte ich,
Ohohoho.
jo, die wollte ich als Junge doch immer sehen, wenn die Zahlen da hochreckte. Ne? Weißt du?
Ja,
Bescheid, ne?
ja.
Leider ist sie ja schon gestorben, hat ja auch kein rühmliches Ende gehabt, karrieretechnisch. Ruhe in Frieden, Ingrid. Du hast es im Fernsehgeschäft leider auch nicht leicht gehabt.
Klimbim heißt so viel wie unnütziges Zeug. Dann muss Nippes für die Kölner wohl ein unnützes Anhängsel gewesen sein. Vor den Stadttoren damals, ne? Die es damals ja noch gegeben hat.
Richtig. Oder dass der dort hergestellte Gussstahl nicht die Qualität hatte, dass die hergestellten Kleinigkeiten schnell kaputt gegangen sind und das dann in den Sprachgebrauch eingeflossen ist. Na, wer weiß, reine Spekulation könnte aber tatsächlich möglich gewesen sein. Aber Jakob Meyer gab nicht auf. Er suchte einen Geldgeber und er fand ihn in Eberhard Hösch. Sagt der Name dir bestimmt was, ne?
Ja klar, Höschwerke Dortmund.
Richtig, genau. Und der bekommt natürlich einen eigenen Podcast, wäre jetzt auch zu viel des Guten, weil der hat nicht viel mit dem Unternehmen zu tun gehabt. Warum? Hösch wurde nämlich von Jakob in alle Winde, also mit einem Tritt in den Hintern, so auf Wiedersehen, ne, getreten, weil er hatte nicht vor, nach Aachen zu gehen. Dort wollte Hösch nämlich ein eigenes Werk aufbauen. Und die Steinkohle in Aachen war vielleicht auch nicht so das Richtige für die Gussstahlproduktion, weil die ist, glaube ich, mehr fettiger gewesen. Da müssen wir eigentlich auch nochmal einen eigenen Podcast drüber machen, über die verschiedenen, also die
Ja.
Geschichte der Steinkohle mit den verschiedenen, ne, Gruppierungen von Anthrazit und bla. Ja, machen wir nochmal einen eigenen.
Genau, die Geschichte der Steinkohle demnächst.
Richtig. Also Aachen war von dem als Standort einfach wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht gut. Das Ruhrgebiet hatte vielleicht die bessere Kohle. Und dort erkannte aber Jakob Meyer wohl auch das Potenzial der Infrastruktur. Also nah am Rhein, ne, und die Ruhr und die anderen Nebenflüsse, die man für Abwässer benutzen konnte. Große Ackerflächen für Bauland war ja möglich. In Köln selbst ging ja gar nicht. Ist ja die Stadt, die ist ja eh schon aus allen Nähten geplatzt. Und Aachen ist ja auch sehr nah als Staatsgrenze gesehen worden. Ne? Aachen war ja oder ist in der Nähe noch heute von Belgien und Holland. Könnte also auch bei Kriegsfall eher schnell überrannt werden. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die Käseroller jetzt schnell gewesen wären, aber jetzt nur ein kleiner Scherz am Rande. Aber
Strategisch nicht gut gelegen, sagst du.
korrekt, genau. Also Ruhrgebiet ist nah genug, aber weit genug weg von den Staatsgrenzen und sind also viele Punkte gewesen, die Mitte des 19. Jahrhunderts einfach wichtig waren. Also wollte er nicht nach ha Aachen, nicht nach Haaren, sondern nach Aachen, aber Hösch wollte und so hat Meyer gesagt, nö, Hösch, mit dir mache ich da nichts. Ja, und Jakob hatte aber nicht genug Geld, um da irgendwie so ein Werk aufzubauen. Aber es sollte nicht Hösch werden.
Na, ohne dicken Geldbeutel geht das ja nicht, ne? Es war aber wohl ein gesundes Selbstwertgefühl, was er hatte, und dass er sich dann gegen den großen Geldgeber Hösch entschied. Er fand in Eduard Kühne wohl die bessere Alternative. Er hat wohl nicht so viele Widerworte gegeben und hat den Meier dann einfach mal machen lassen, ne?
Ja, vielleicht. Genau. So beginnt die Geschichte des Erfinders und Geldgebers zusammen am 6. Dezember 1842 in Köln mit der Gründung von Guss et, also ET, Zement-Stahlfabrik bei Bochum oder Essen. Also sie konnten sich da noch nicht einigen, wo die das genau machen. Aber es wurde halt nach einer Fläche gesucht. Und die Gussstahlfabrik Meyer und Kühne war auf den Weg geebnet worden. Und der Weg ist das Ziel bekanntlicherweise. Es gab aber wohl damals noch nicht das Betriebsgelände. Und man braucht auch Genehmigung, Behördenkram und so weiter, ne?
Ja, es war schon damals, also, ne, wir haben hier was dazugelernt. Papierkram war immer für ein.
Ja, und es ist ja Preußen gewesen, ne? Wir wissen ja die Preußen mit ihren
Ja,
Papieren und so weiter.
ich wollte gerade sagen, das musste ja streng alles preußisch geregelt sein. Auf Punkt.
Richtig. Genau. Aber in Köln zu produzieren wäre auch wahrscheinlich sehr teuer gewesen. Und der Transport war damals ja auch noch mit Dampf, nicht mit Dampfschiffen, sondern die hatten ja diese Pferde gezogen, Treidel, ne? Weißt du? Pferde, die am Rand vom Fluss gegangen sind, noch den Treidelpfad an der Ruhr. Der hat die Schiffe gezogen oder die waren halt mit Segeln noch und am Rhein natürlich auch gefährlich, ne? Und Gussstahl ist ja auch nicht leicht, ne? Auch nochmal bedenken.
Ja, man muss bedenken, das hat sein Gewicht gehabt. War
Ja,
nicht ohne.
genau. Und somit war auch Meyer einer der Pioniere der Deutschen Bahn sozusagen, die immer zu spät kommt. Denn in der Anfangsphase musste die ja zumindest als Uhrmacher auch pünktlich kommen, eigentlich. Aber die hatten damals, glaube ich, auch jede Menge Verspätung. Da fing das ja erstmal an, ne? 1850. Wann war die gefunden worden? 1838, ne? Erste
Ja,
Strecke
ungefähr.
zwischen Fürth und Nürnberg, aber in England ist die ja schon ein paar Jahre länger unterwegs gewesen. Also in
Genau, die
Deutschland
Bahn ist
erst.
in England praktisch perfektioniert worden.
Genau. Also es war natürlich sinnvoll, dahin zu gehen, wo auch Kohle aus dem Boden kam, die für die Produktion gut ist und wichtig. Und somit ist 1843 bei beiden die Suche beendet worden und man hat sich entschieden, nach Bochum zu gehen. Und das war damals trotz 3000 Einwohner, wie schon erwähnt, Boomtown plötzlich geworden durch die Steinkohle, die abgebaut wurde überall. Also ein Dorf, das durch den Bergbau aus allen Nähten platzte und ja, trotz vielen Ackerbau dann drumherum eben ein Stahlwerk bekommen sollte, das verschlafene Nest. Fast wie Dornröschen. Und Jakob war sozusagen der Prinz der Wachküste. Dieses Dornengestrüpp einfach vernichtete und gesagt hat, so weg damit, jetzt kommt was Neues, ne? Ja, und hat die Gartenschere genommen. Und dann ist die Anzahl der Einwohner binnen weniger Jahre mit Migranten aus dem preußischen Königsland und darüber hinaus, die angeworben wurden, natürlich eben größer geworden, die Stadt. Ne? Nicht nur Bochum, sondern das Ruhrgebiet. Und Fachkräfte mussten ja auch erstmal ausgebildet werden. Ne? Also zu dem Zeitpunkt war ja nicht einer einfach ein Stahlkocher oder ein Gussstahlhersteller oder sonst was. Das gab es ja noch gar nicht in dem System.
Ja, das stimmt. Und an der damaligen Essener Chaussee, die heute Alleestraße ist, da ist nicht der gleiche Weg der alten Chaussee, aber die Ursprungsstraße wurde nach und nach zugebaut. Ja, erwarben sie dann die Grundstücke und so richtig ging es dann los. Um die Jahreswende 1844, 1845, also 100 Jahre vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Das wichtigste Element zum Herstellen hat der Meyer wohl aus Köln mitgebracht. Eine erste Maschine, die es vereinfacht in der Herstellung.
Genau. Und in Bochum wurde sozusagen der Stahlformguss verfeinert. Nach einigen Fehlschlägen von immer größer werdenden Produkten schaffte er es, 1853 Stahlgüsse mit bis zu 7000 Pfund auszuführen. Also ganz schönes Gewicht, ne?
Oh ja.
Diese Verfahren zu verfeinern und verbessern, ohne etwas zu verkaufen, also erstmal experimentieren, kostete dem Unternehmer Jakob Meyer wohl so viel. Also natürlich auch Kühne, die waren ja schließlich zusammen, dass Meyer und Kühne sozusagen eben, wie schon erwähnt, ja, fast pleite waren und suchten nach
Ja.
Geldgebern.
Wichtig ist aber zu sagen, dass durch den Stahlguss Werkzeugfabriken im märkischen Raum günstiger.
Herstellen konnten.
Genau.
Also wahrscheinlich, die brauchten Werkzeug und oder Maschinen und die wurden durch Stahlguss dann hergestellt und das war dann günstiger für die als vorher durch Handwerker, die es ja einzeln hergestellt haben. Ne? Das ist ja wie wenn du
Ja,
heute ein
sicher.
Auto herstellst mit von Hand, sag ich mal. Ne? Also in Porsche, sag ich mal, jedes Blech einzeln machst, dann kostet der Porsche nochmal 100.000 Euro mehr. Und das war damals ja auch so. Gerade im Sauerland und Bergischen Land waren ja viele Werkzeugmacher auch. Ne?
Ja, sicher. Das war ja praktisch dort die Keimzelle der Werkzeugindustrie, kann man sagen. Jeder hat das dann vor dem anderen gelernt und das wurde dann besser gemacht. Ne? Es gab ja auch keine Aufklärung, keine Fernseher. Ne? Da hat man dann halt nur gearbeitet.
Genau. Die hatten auch gar keine Zeit zum Fernsehglotzen. Die haben ja ihre 16-Stunden-Tagen, glaube ich, gehabt, ne?
Ja, richtig.
Also die Idee, um dieser Pleite zu entgehen, war dann gesagt worden von Kühne, dann machen wir doch da eine Aktiengesellschaft draus. 1854 wurde dann sozusagen der Startschuss gegeben und der Standort bekam den städtischen Namen Bochumer Verein. Meyer wurde also technischer Leiter, weil der wollte mit Geschäften nichts zu tun haben, er wollte einfach weiter experimentieren und machen und tun. Und er wusste, wie es funktioniert, aber er wollte mehr. Überall, aber insgesamt im Deutschen Reich wuchsen ja auch die Städte. Das heißt, je mehr Städte wuchsen, desto mehr Stahl brauchte man, Streckennetz, der Bahn musste gebaut werden, Loks mussten gebaut werden. Also es gab eine Menge, was man hätte dann auch richtig machen können.
Ja, auf jeden Fall. Und die Leute sind dann ja auch dazu gezogen und die haben sich dann auch untereinander natürlich ne, Familien gegründet und ja, dann
Du gab's
wuchsen
schon mal
auch
acht
da die
Kinder, ne? Die
Leute.
Kondome gab es damals zwar auch schon, aber die waren vielleicht zu teuer.
Richtig, richtig. Dann war es noch aus Natur da.
Ja. Und dann gab es die Evangelen und die Katholen, die sich alle nicht mochten, aber alle eine Kirche haben wollten, ne? Und da hat der Bochumer Verein gesagt, dann machen wir doch mal Glocken, ne?
Genau, die Glocken müssen hängen.
Die Glocken müssen hängen. So ist es. Und jetzt kommt noch die wichtigste Anekdote von dem Ganzen, die Glocke von 1855, die bei der Pariser Weltausstellung 1855 eine goldene Ehrenmedaille bekommen hat. Sie hat die nämlich gewonnen tatsächlich. Die war bisher die größte Glocke, die in einem Stahlguss hergestellt und auch geläutet hatte. Also wurde und hatte.
Ja, da hat sogar der Krupp sich vorverneigt. Außer Glocken wurde das auch immer wichtiger werdende Infrastrukturmodell Eisenbahn für Lokomotiv- und Wagenräder. Herstellung in den Fokus der Firma gerückt.
Genau, Max Schlesinger sagte übrigens 1873 während der Wiener Weltausstellung zum Verhältnis der Kruppschen Fabrik zum Bochumer Verein in der Kölnischen Zeit: Beide können neidlos und selbstbewusst einander ins Auge schauen, und wie Goethe in Bezug auf Schiller, so könnte das ältere Essen auch von den jungen Bochum sagen: Die Deutschen sollten sich glücklich fühlen, zwei solcher Kerle, wie wir sind, zu haben.
Oh,
Oh ja.
piekfeine Leuts.
Ja, die Goldmedaille war übrigens der Start eines immer größer werdenden Konzerns, der Bochum bis heute nachhaltig verändert hat. Da gehen wir natürlich dann im nächsten Podcast nochmal näher ein. Meyer engagierte sich dann auch als Stadtrat von 1869 bis zu seinem Tod 1875 im Stadtrat. Zu diesem, jetzt wiederhole ich das ja
Wollen wir
nochmal.
noch mal eben über die Goldmedaille da sprechen.
Hat ja nichts mit den Olympioniken zu tun, die gab es ja damals noch nicht. Sie war übrigens der Start eines immer größer werdenden Konzerns, der Bochum bis heute nachhaltig verändert hat. Da gehen wir im nächsten Podcast natürlich noch etwas näher ein. Meyer engagierte sich
Richtig.
dann auch als Stadtrat von 1869 bis zu seinem Tod 1875. Der hatte so ein bisschen innere Probleme, welche auch immer, dort, ne? Und zu diesen, also im Stadtrat, nicht in seinem Inneren, zu diesem Zeitpunkt beschäftigte das Aktienunternehmen etwa 4.500 Mitarbeiter schon, ne? Bedenk mal, der hat mit 240 angefangen, ne?
Naja, und geheiratet hatte er eine Frau aus Bonn, und zwar die Agnes Sieber.
Sieber, dachte mir aber, hat die Siebe hergestellt? Keine Ahnung.
Ja, vielleicht kommt die aus dem Bereich der Sieber. Damals hat man ja auch mit Stroh und Heu gesiebt, ne? Wo man noch keinen Stahl hatte. Und geflochten
Richtig.
und dann als Sieb benutzt.
Übrigens, für die Erfindung der Stahlgussglocken hat Jakob Meyer den Gregoriusorden auch bekommen. Und in unmittelbarer Nähe ist die Siedlung Stahlhausen entstanden. Da war aber schon der Barry unterwegs, von dem wir nachher erzählen. Der hat da mehr Finger im Spiel gehabt.
Ja, und die Arbeiter hatten keinen weiten Weg zur Arbeit und es liegt zwischen zwei ehemaligen Werkteilen, des Bochumer Vereins, also recht praktisch.
Ja, und dort ist auch die Straße nach ihm benannt. Also wenn man gegenüber vom Werk geht, dann geht man in die Jakob-Meyer-Straße rein. Und Da gibt es übrigens auch eine Realschule, die nach ihm benannt wurde. Sozusagen hat der Gründer des Unternehmens die Stadt Bochum geprägt, liegt jedoch immer noch im Schatten von Louis Barré, der aus dem Unternehmen dann das gemacht hat, was es in der Größe auch wurde, ein Weltunternehmen.
Ja, wir sollten jedoch vor Louis Barre den Geldgeber Eduard Kühne kurz mit seinem Lebenslauf erwähnen, sonst wäre auch das gescheitert.
Richtig, machen wir noch. Vorher möchte ich noch eine besondere Skulptur erwähnen. Es gibt in der Innenstadt von Bochum auf dem Massenberg Boulevard eine besondere Skulptur, die das Großwerden und die Geschichte der Stadt erzählt, nämlich vom Ackerbau über den Bergbau, die Kriege bis hin zur jetzigen Situation, dass es nur noch aufwärts gehen kann, nämlich die Entfaltung der Stadt von Karl Henning Seemann. Dort sind die Abbilder in Stahlguss geformt worden von Jakob Meyer und Louis Barre. Sie sind sozusagen Nachbarn auf dieser Skulptur. Die sind dort zu entdecken und die kann man immer beim Bochum Marketing, wenn man da eine Stadttour bucht, da geht man dran vorbei. Da wird die Bochumer Geschichte anhand der Skulptur ja auch erklärt. Und Eduard Kühne ist aber nirgends zu entdecken. Der ist wie vom Erdboden verschwunden. Dabei war er als Geldgeber ja eigentlich eine sehr wichtige Person. Und ohne ihn gab es auch oder hätte es keinen Staat in Bochum gegeben und ohne ihn eigentlich auch keine Aktiengesellschaft.
Ja, 2 bis 3 Menschen, die die Firma dadurch Bochum letztendlich das Ruhrgebiet zu dem gemacht haben, was es heute ist. Wenn auch das Werk in der Größe stillgelegt ist. Ja, muss man ja sagen. Das Werk schreibt heute eine andere Geschichte, die wir ja in Teil 3 erklären werden.
Genau. Zurück nochmal zum Jakob Meyer. Er hat kaum eine Erwähnung zu seinem 200. Geburtstag in Bochum bekommen. Er ist im Gegensatz zu Louis Barre sogar noch nicht mal Ehrenbürger der Stadt Bochum geworden. Das ist mir selbst schleierhaft, denn ohne Meyer kein Barre, ohne Barre und Meyer kein Bochum von heute. Immerhin ist eine Straße in Bochum nach ihm benannt, ne, wie schon erwähnt. Und ja, der Barre kam ja erst 1855 aus Minden dazu und hat dann das Werk vergrößert. Übrigens auch dann Migrant, ne? Ein Westfale, ne? Kommt dann in den Ruhrpott sozusagen. Und
Ja.
da musst du dir mal vorstellen, also mit einem einzigen Pferdefuhrwerk und einem Stab von tüchtigen Arbeitern und Beamten brachten die aus dem damals noch kleinen Werk, dessen Tagesproduktion zum Dorf Herne, also was hier in Bochum hergestellt wurde, 1840 da ungefähr, ne? 45, sage ich mal, haben die das mit dem Pferdefuhrwerk nach Herne gebracht, wo die Köln-Mindener Eisenbahn aber gerade fertiggestellt wurde und dann hin und her gefahren ist. Und das war sozusagen der Start für den Export des zweitstärksten oder zweitgrößten Werks für Stahlproduktion nach Krupp in Deutschland. Jetzt bist du dran, weil
Übrigens,
ich.
acht,
Ja.
ja. Übrigens, 1882 erwirkte die Witwe in der Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt in Köln-Nippes, dass dort 4 Glocken aus Bochumer Gussstahl zur Erinnerung an sein Wirken vor Ort aufgehangen wurden.
Also Nippes gucke ich mir auf jeden Fall mal genauer an, auch wenn die Kirche noch steht mit den Gussstahlglocken, wenn ich demnächst mal meine Tante in Köln besuche. Nippes ist ja zwar auf der anderen Seite, aber trotzdem werde ich da mal hin. Ist das nicht eine Karnevalshochburg, Nippes?
Nach Köln insgesamt. Nippes denke ich mal auch, aber Köln insgesamt, da ist ja sowas wie bei uns hier Semjü jetzt gerade, ne? Ist ja Semjü bei uns, die 5. Jahreszeit, und das ist ja in Köln bei denen. Ne? Da ist ja Ausnahmezustand. Wenn ich hier so vom Balkon runter gucke, ist bei mir auch Ausnahmezustand.
Ja, du gehst ja gleich mal
Und
gucken. Wollte ja jedes Jahr schon
ja.
hin und wieder keine Zeit. Na.
Ja, es kennen wir schon, ne? Übrigens, ist auch interessant, dass Meyer ja tatsächlich ein Migrant war, wie du sagtest,
Ja.
aus Württemberg.
Eben.
So gesehen
Eben
ein
auch.
eigenständiges Land innerhalb des Deutschen Reiches. Und das Ruhrgebiet war damals, wie du schon sagtest, Preußen zugehörig.
Richtig.
Also mal wieder der berühmte Kulturkampf.
Richtig, innerhalb des Deutschen Reiches.
Genau,
Ohne Migranten läuft da ja
damals, ne?
nichts. Damals auch schon. Ne? Und die mochten sich alle auch nicht so unbedingt. Ne? Also es war ja noch nicht das Deutsche Reich gegründet zu dem Zeitpunkt. Ne?
Ganz genau.
Es gab zwar noch nationale Bestrebungen, ne, 1848, so die ersten deutschen, also die man heute kennt, schwarz-rot-goldene Flagge, mit den Studenten, die da hochgelaufen sind auf diese Burg da, ne, können wir, vielleicht machen wir
Richtig,
da auch nochmal einen
richtig.
Podcast drüber,
Wir
obwohl das ein
können es auf
Rot,
jeden Fall erwähnen.
wir können es auf jeden Fall erwähnen.
Ist
Und
ja eine Revolution gewesen.
ja, die aber nicht so durchgesetzt wurde, ne? Und jetzt kommen wir mal zum Eduard Kühne kurz, denn der war auch Migrant. Der ist nämlich auch nicht aus dem Ruhrpott. Der ist aus Sachsen-Anhalt. Geboren in Magdeburg. Dumm gelaufen, ne? Wenn die in Bochum die alle remigriert hätten, ja, gepasst hätte das dann damals aber auch bei den Einheimischen wahrscheinlich nicht mehr. Weil ich kann mir davon ausgehen, also ich kann mir da vorstellen, dass die auch alle so gedacht haben, nee, wir wollen die hier nicht, ne? Das schöne, gemütliche Leben wollen wir beibehalten. Und jetzt geht mein Mikro wieder hier. Verschütt. Für viele war das Wort Überfremdung wahrscheinlich damals zwar nicht geläufig, aber die haben sich wahrscheinlich auch ungewöhnlich überfremdet gefühlt, würde ich mal so sagen, ne? Die Dörfler hier vor Ort. Stelle vor, du gehst in die Eifel und machst da eine Fabrik auf und plötzlich kommen da tausend fremde Leute aus allen Teilen Deutschlands oder sonst woher. Ich kann mir vorstellen, dass die in der Eifel dann auch verrückt werden, ne? Ja, aber nach 20 Jahren waren dann schon plötzlich 20.000, nach 3.000 Einwohnern, 20.000 in 20 Jahren ist schon eine Menge, ne?
Ja, wie die Kanickel hätte man früher gesagt.
Ja, genau. Und da musst du dir noch vorstellen, gab es ja noch Eingemeindungen und um 1900 waren dann schon 65.000 Menschen innerhalb von Bochum da unterwegs, ne? Da war nichts mehr mit Dorfleben.
Ja, das war dann vorbei.
Genau. Da arbeiteten übrigens im Bochumer Verein um 1900 etwa 10.000 Menschen. Also weit über 10.000 sogar.
Jetzt sollten wir den Kühne besprechen. Die Zeit läuft.
Richtig. Kühne war, wie erwähnt, ein Sachsen-Anhalter. Oder sagt man Alter, Anhaltiner?
Anhalter. Aus
Anhalter.
Anhalt sind die Anhalter.
Okay. Klingt auch eher wie eine Hunderasse, wenn man da Anhaltiner sagt, ne?
Ich wollte es gerade sagen, Anhaltiner, das ist doch der mit dem Fässchen um, ne?
Ist das nicht ein Bernhardiner?
Ja, der wurde remigriert, das ist ein Anhaltiner jetzt.
Okay. Also, der Kühne, der ist geboren am 28. Oktober 1810 und er feierte vor kurzem noch seinen 205. Geburtstag. Nämlich jetzt irgendwie am 28. Ne? Haben wir das nicht übermorgen? Genau. Wir
Ja,
zeichnen hier am
215.
26. auf. Ne?
Genau.
28. ist in 2 Tagen. Also, wenn ihr das hört, hat er gerade seinen Geburtstag gehabt. 215 wäre er geworden. Also steinalt. Und er war Sohn eines Brauers. Also war nah an der Quelle. Ne? Er,
Flüssiges Brot.
ja, flüssiges Brot, genau. Er machte eine kaufmännische Ausbildung und ging dann nach Hamburg von 1831 bis 1837 zu seinem Bruder in ein Schiffskontor. Da hat er wohl Lunte gerochen, sozusagen. Kaufmännisch mäßig war er gut zurechtgekommen, wahrscheinlich, und war dort als Kommis tätig und erwarb 1837 das Hamburger Bürgerrecht. Das heißt, er wurde sozusagen, er hat einen Pass bekommen und wurde Hamburger. Hamburg war ja immer schon, ja, wie heute, ne, Stadt für sich, freie Stadt,
Eigene Gesetze.
Hansestadt, eigene Gesetze. Und durch seine Heirat einer Kölnerin hatte er trotz eines Hamburger Passes dadurch Zugang zum Zentrum der einsetzenden Industrialisierung des rheinisch-westfälischen Gebiets. Und der Rhein war was anderes als die Elbe. Köln war damals auch eben Boomtown geworden. Die Industrialisierung hatte auch Köln natürlich im Griff. Und bis dahin hatte die Stadt Köln wahrscheinlich auch geschlafen, trotz ihrer Größe. Und nach seinen Erfahrungen bei seinem Bruder und auch einiges angehäuftes Geld ging er 1842 nach Köln in die Heimatstadt seiner Frau zurück, wo er im gleichen Jahr wohl begeistert von Jakob Meyers Idee den Vertrag zur Gründung eines gemeinsamen Stahlwerks unterschrieb. Er hat's wohl aus der Zeitung.
Ganz genau. Kühne war durch seine kaufmännischen Erfahrungen zu einem gut betuchten Unternehmer geworden. Er war wahrscheinlich kein Millionär zu dem Zeitpunkt, unterstützte aber hier den Meier und seinen Erfindungsgeist, weil er nach seiner kaufmännischen Nase nach wohl reich werden würde. Dass es bekanntlich erstmal umgekehrt verlief, ahnte er wahrscheinlich nicht, als er seinen Willi unter den Vertrag gesetzt hat.
Ja, im Vertrag wurde der Standort Bochum schon mal eingeschränkt, ne? Also der Standort Bochum. Und da gehen wir ja im nächsten Podcast nochmal genauer aufs Werk ein.
Genau. Bei Wikipedia haben wir auch noch eine Erwähnung eines Sohnes gefunden, der genauso Eduard hieß. Also praktisch der zweite.
Ja, oder Junior.
Genau, oder Junior. Denn wer sich in einem Museum alte Landmaschinen angeschaut hat und dort Kühne sieht, der wird den gebürtigen Hamburger, ist ja dort 1839 geboren, nun als Sohn des Gründers vom Bochumer Verein erkennen. Sollten wir definitiv auch noch mal kurz anreißen, weil er für die Industrialisierung der Landwirtschaft stark beteiligt war.
Und wahrscheinlich sind die Maschinenteile in Bochum sogar gegossen worden, die er dann zusammenbauen ließ in Wieselburg. Wo das ist, das war damals im habsburgischen Österreich-Ungarn. Warum er da ausgerechnet hingegangen ist, vielleicht hat er da Möglichkeiten gehabt, aber es liegt zwischen Gior und Sopron und heißt heute Moson-Magyarowa, wenn ich es
Du
richtig
kennst Leute.
ausgesprochen habe, ne? Also ist in heutigen Ungarn, liegt nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze in Ungarn. Und tatsächlich habe ich kürzlich, meine ich noch, in einem kleinen Museum in Dortmund eine Landmaschine von Kühne gesehen. In Ungarn ist er übrigens in diesem Ort auch 1903 gestorben.
Tja, so klein ist die Welt.
Ja, jetzt gehen wir nochmal zurück zum Eduard Kühne Senior. Er war schon durch die Familie reich genug, hatte durch die kaufmännische Tätigkeit einiges an Wissen und erfuhr von Jakobs Spionagetätigkeit aus England und seinen Experimenten mit Gussstahl. Irgendwie wahrscheinlich. Aber ich glaube, das war eher die Zeitungsannonce, die er da gelesen hatte. Er muss
Naja,
also.
er muss also die richtige Nase gehabt haben und zur richtigen Zeit. Er muss im damaligen Internet, also in der Zeitung, Folgendes gelesen haben: Ebert Hösch als Teilhaber für Errichtung einer Hütte gewonnen. Der entsprechende Vertrag wurde jedoch 1842 wieder gelöst, da man sich über den Standort des geplanten Werkes nicht einigen konnte.
Das war die Chance, sofort einzusteigen. Er musste Hösch gekannt haben. Und wenn der abspringt, ist das die Chance, selber noch reich zu werden. Oder noch reicher. Am 6.12.1842 wurde zwischen K. und, also Kühne und Meyer in Köln ein Vertrag geschlossen, der es Meyer erlaubte, seine finanziellen Beziehungen zu Hösch zu lösen und eine Gussstahlfabrikation aufzubauen.
Ja, Kühne gab binnen eines Jahres 10.000 Taler und innerhalb zweier ja, weiterer Jahre nochmals 5.000 Taler ein.
Meyer blieb technischer Leiter, er war kein Kaufmann. Kühne aber machte den Geschäftsführer als Standort des neuen Werkes, war die Gegend bei Bochum und Essen eben vorgesehen, wie schon mal erwähnt.
Naja, Anfang 1843 wurde dann in Bochum ein Grundstück erworben und bald darauf mit dem Bau einer Fabrik begonnen. Das Inventar der provisorischen Gussstahlfabrik, die Meyer in Nippes bei Köln errichtet hatte, wurde mal eben überführt, wie schon erwähnt.
Mit allen Neubauten und Ausstattung konnte die Gussstahlproduktion also endlich 1845 beginnen, aber die finanziellen Mittel der Firma Meyer und Kühne waren von Anfang an knapp. Wir erwähnten ja schon eben die Pleite, fast Pleite.
Richtig, richtig. Der Ausbau durch den schnellen industriellen Fortschritt brauchte mehr Geld. So wurde durch Gustav Kühne, einem Verwandten, weitere 20.000 Taler in den technischen Aufbau investiert. Aber der stille Teilhaber kündigte wieder seine Einlage.
Ja, hat er wohl Schiss bekommen von dem technischen Fortschritt. Der Kaufmann Richard Stürenberger Jung aus Düsseldorf, also ein Düsseldorfer von der Köhe, gab da noch eine Einlage von 15.000 Talern zu einer Teilrückzahlung von an, also dass der Gustav Kühne seine Kohle zurückkriegt, und setzte visionär auf den Ausbau. Also ein Düsseldorfer hat gesagt, das funktioniert, hier hast du meine Kohle. Kennst die Situation, wenn man nicht weiter weiß, fragt den Staat, ob er auch subventioniert. Da hat man natürlich auch den preußischen Staat gefragt.
Ja, hat doch mal die Baufirma Holzmann oder war das Heidkamp damals unter Bundeskanzler Schröder doch auch gemacht, als die Baukrise war. Oder auch so manches Mal die Autofirmen wie VW.
Vielleicht demnächst. Richtig, das Ruhrgebiet lag damals in Preußen. Doch mal zum Erwähnen, die Regierung wurde für einen Vorschuss gebeten, Teilhaber zu werden, doch die haben abgewinkt. Na, Beamte halt, ne? Macht mal selber. Die haben da noch auf Vieh- und Ackerwirtschaft gesetzt im fernen Berlin, gehe ich mal von aus. Und Kühne wollte aber nicht aufgeben und wandelte mit seinen Beziehungen zu Kölner Banken. Wie erwähnt, die Ehefrau war ja Kölnerin und der hatte der wohl Beziehungen zu den Banken. Mit dem Unternehmen hat er dann 1854 dann das Ganze in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Und so hieß es dann Bochumer Verein für Bergbau und Gussstahlfabrikation AG. Dort fand sich dann ein neuer charismatischer Mann, der das Ruder der Geschäftsführung übernahm. Louis Barré oder Barre? Man weiß es nicht so genau, wie man es ausspricht. Könnte französischen Ursprungs gewesen sein.
Richtig, Herr Brunet.
Eduard Kühne ging in den Verwaltungsrat, aber es gab dann wohl Kompetenzstreitigkeiten und es ging auch um das Vermögen und so war Eduard Kühne 1858 ausgestiegen. Hat er fast nur noch in unbedeutenden Firmen versucht, nochmal seine kaufmännische Ader wirken zu lassen, aber so richtig Fuß fassen konnte er nicht.
Ja, wenn man das so hört, wird er wohl sich eigentlich wenig an der Kasse bedient haben. Ne? Mal hier, mal da.
Möglicherweise, aber es können auch die Alphatiere gewesen sein, die sich gestritten haben. Aber wenn er sich bedient hat, stehst du auch als Unternehmer oder Geschäftsführer auf so einer schwarzen Liste und kannst kaum noch hochkommen. Er muss einigen dubiosen Firmen in Duisburg oder anderswo seine Erfahrung angeboten haben, aber vielleicht waren die alle schon ziemlich bankrott, sodass er da auch nicht mehr so richtig Fuß fassen konnte. Die Banken interessiert es natürlich nicht. Zumindest sind die mit Sicherheit informiert gewesen, wenn die Unternehmungen von Kühne nicht mehr funktionierten.
Einmal gefallen, tief gefallen, wo nicht mehr rausgekommen. Die Kölner Banken haben nach dem Ausbau des Aktienunternehmens wohl gut Geld verdient. Im Gegensatz dazu wird Kühne kaum noch Geld verdient haben. Am Unternehmen auch nichts mehr. Die haben ihm wohl Almosen für seine Verdienste gegeben.
Ja, viel wird es nicht gewesen sein. Ich möchte nicht wissen, wie er dort als Bettler hinging. Er hat sein Vermögen ja verspekuliert in Bergbaupapieren, wie ich das
Naja,
rausgefunden habe.
ja, das ist schon kurios. Aber auch damals gab es Unternehmer, die an falschen Stellen abgeteuft haben. Oder die Bohrungen waren schlecht oder was auch immer. Beschiss gab es wohl überall damals.
Ja, er starb wohl sehr arm in Kleve, wo er begraben wurde am 13. September 1883. Sein Vermögen hat er noch verspekuliert bei den Bergbaupapieren, wie erwähnt, und der Bochumer Verein half ihm ein wenig geldlich für seine Dienste der Gründung, aber am Ende reichte es nicht. Mit seiner Familie muss er sich zumindest mit dem Gustav wahrscheinlich auch verscherzt haben. Auf die Beine ist er wohl nicht mehr richtig gekommen.
Ja, das war ein trauriges Schicksal.
Ja. Dann haben wir den Kühne jetzt auch noch durch und dann werden wir jetzt noch den Schwenk zu Louis Barré machen oder Barre. Aber ich fragte jetzt gerade mal, deswegen habe ich mein Handy genommen, als Abschluss zu der ganzen Geschichte. Wir haben ja preußische Taler gerade mal erwähnt. Ich wollte mal wissen, was ein preußischer Taler im Jahr 1855 denn im heutigen Preisniveau entsprechend kosten würde, also im Tausch. Also knapp 30 Euro hat ein preußischer Taler an Wert heute.
Ui.
Und wenn man jetzt 20.000 Taler rechnet, würde heute das in Euro 592.000 Euro sein. Eine halbe Million.
Stimmt.
Aber wenn man jetzt mal berechnet, muss das damals unglaublich viel Geld gewesen sein, ne? Eigentlich, wenn
Auf
du.
jeden Fall, der muss Schotter gehabt haben.
Ja. Also das nochmal eben, ne? Zurück nach der Musik und jetzt kommt Louis
Louis
Barré.
Barré, genau. Vielleicht war Jakob Meyer einfach als Schwabe zu knickerig als Louis Barré, der das Geld des Bochumer Vereins so einsetzte, damit die Arbeiter nicht revolutionierten.
Naja, Stichwort Siedlung Stahlhausen. Direkt gegenüber zu wohnen mit einem kleinen Selbstanbaugarten, kurzen Weg zur Arbeit und direkt mit der Familie nach 12 Stunden harter, lauter und gefährlicher Arbeit zusammen mitzukommen, war ja ein Privileg. Aber dazu habe ich ja noch ein paar Anekdötchen so am Ende.
Ja, jetzt aber Louis Barré, wie gesagt.
Genau. Kommen wir zu dem Charismaten unter den dreien, der den Bochumer Verein und vor allem die Stadt Bochum erst zu dem gemacht hat, was sie heute ausmacht, geprägt hat. Louis Barry war jedenfalls im Gegensatz zu Jakob Meyer eben 1887 als Ehrenbürger der Stadt geworden, also hat den Titel bekommen. Louis prägte eben das Stadtbild, hat bestimmt die Politik vielleicht auch gut geschmiert und vernetzt, damit das Werk funktionierte und reicher wurde und nicht abstürzte. Er hat aber auch sehr viel soziale Dinge getan. Er muss durch und durch einen Unternehmergeist gehabt haben, der wohl genau wusste, wie man die Umgebung nutzte. Für seine eigenen Zwecke natürlich. Nur so kann man ein Unternehmen zu so einer Größe natürlich bringen.
Ja, wird wohl so sein, ne? Geboren ist er jedenfalls nicht als Ruhrpottkind, sondern in Westfalen, in Minden. Am 12. Juni 1821, wie gesagt, in Minden. Seine erste Frau Elisabeth, Alwine, starb recht früh. Er hatte aus der Ehe aber zwei Söhne, Bernhard und Paul.
Ja, und kurz danach hat er schon eine zweite Ehefrau, nämlich Helene Johanna. Die hatte übrigens den Nachnamen, der mein Vorname ist, André. Interessant. Louis war wohl auch zu Hause ein Unternehmer. Er vermehrte nicht nur das Aktienunternehmer Bochumer Verein, er gründete auch seinen eigenen mit fünf weiteren Söhnen und drei Töchtern aus der zweiten Ehe. Aber von den Töchtern überlebte nur die Minna. Die Kindersterblichkeit war damals leider eben noch sehr hoch.
Ja, wir hatten ja auch unseren Podcast, was wir eben schon mal gesagt haben. Früher war alles besser. Und nun bestätigt es sich, dass wir im Brutkasten von heute die Kinder wohl von damals höchstwahrscheinlich gerettet hätten, sodass sie überlebt hätten. Weil die medizinische Versorgung war damals, wie gesagt, nicht da. Mangelernährung und verschiedene Sachen. Ja, in dem
Schnelle
Fall ist
Seuchen.
früher nicht alles besser. Genau.
Ganz genau. Früher war eben nicht alles besser. Und drei der sieben Jungs haben natürlich leitende Posten im Bochumer Verein bekommen.
Ja, Vitamin B wurde schon damals groß geschrieben.
Ja. Louis wusste, was er tat. Mit 24 Jahren war er kaufmännischer Angestellter in der Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft. Und das war die Bahn, die die Preußen natürlich schnell gebaut haben. Die war nämlich wichtig fürs Militär. Ne? Also die Kölner waren ja ganz nah an der französischen Grenze, ne? Kann man sagen. Und die Preußen haben ganz schnell also auch da überlegt, wie kann man das Militär schnell von A nach B bringen. Und da war Minden nach Köln. Minden war übrigens eine preußische Festungsstadt, da schon ganz klug im Schachzug. Und irgendwie war Louis Baren natürlich involviert als kaufmännischer Angestellter, weil die Eisenbahngesellschaft nämlich gläubiger war vom Bochumer Verein. Also wusste er, was da abgeht. Und es war damals, der Bochumer Verein war ja noch kein Aktienunternehmen, sondern stand da eben kurz vor der Pleite. Also Köln-Minden Eisenbahn hat natürlich Räder gebaut bekommen von dem Stahlguss und auch Schienen. Aber irgendwie klappte da was wohl nicht. Und deswegen stand das Unternehmen ja kurz vor der Pleite. Und der Eisenbahn schuldete die Gusstahlfabrik interessanterweise Meyer und Kühne wahrscheinlich nicht wenig. Und als die Firma dann ein Aktienunternehmen wurde, wurde das Talent natürlich sofort genutzt.
Ja, ist so ganz normal, ne? Spekulativ könnte man auch behaupten, wenn ihr nicht Barré nehmt, als Generaldirektor, zieht die Eisenbahn eben mal die Kohle ab. So wurde er kaufmännischer Direktor, Meyer war der Techniker geblieben und Kühne praktisch abgeschoben in den Verwaltungsrat. War ja schon erwähnt worden. Wir machen gerne mal Gedankenspiele. Das macht das Ganze jetzt erstmal richtig spannend, finde ich.
Ja, ich auch. Man kann ja ein bisschen spekulieren, weil man hat ja nur ein paar Recherchemöglichkeiten aus der Zeit. Und da darf man ja ein bisschen, ich sag mal, so wie ein Film im Fernsehen, der spekuliert ja auch mit den damaligen Personen und machen da was völlig anderes raus. Nachfolger wurde übrigens sein, mein Gott, jetzt habe ich einen Holperer hier. Nachfolger wurde übrigens sein Sohn Fritz.
Vitamin B, wie eben schon gesagt.
Ja, oder einfach nur können. Barre war von 1863 bis 1897 auch Stadtverordneter der Stadt Bochum. Ferner war er von 1872 bis 1895 Präsident der Handelskammer zu Bochum. Von 1884 bis 1895 war er für den Wahlbezirk Mark, für die Kollektivstädte und dann für den Wahlkreis Bochum-Stadt und die Nationalliberale Partei Mitglied des Provinziallandtags der Provinz Westfalen. Die Infos stammen übrigens aus Wikipedia.
Ja, dann wird das wohl stimmen, weil da ist ja einiges drin, was wirklich recherchiert wurde, nicht so KI gesteuert. Hatte also auch gut genetzwerkt, ne? Ohne mit der Politik sich so die Hände zu waschen. Weil sonst wirst du ein Unternehmen in der Größenordnung nicht lange halten können, ne? Die kannten sich ja untereinander eigentlich alle.
Das ist eine PDF-Datei, die man übrigens runterladen kann, kostenlos. Luis Bahre, sein Bochum und sein Bochumer Verein. Von der Stadt Bochum habe ich hier, könnt ihr mal so einen Blick, kann man gar nicht sehen, ne? Scheiße.
Ja, wir kennen das ja mit der Kamera. Ah, jetzt konnte man kurz was sehen.
Das ist doch scheiße. Ihr könnt ihr im Blog natürlich nachlesen, opotologe.de, da werde ich die PDF-Datei mal anhängen. Da könnt ihr noch ein bisschen mehr nachlesen, was hier gleich auch nochmal reinfließt. Also er war wirklich von 1863 bis 1897 Stadtverordneter und entsprechend Präsident der Handelskammer Bochum. Ja, es hat sich also bis heute nicht wesentlich verändert, denn die Lobby ist immer noch Lobbypolitik. Kritische Anmerkungen dürfen wir ja machen, ne?
Ja, wir dürfen das. Louis Barre war sogar eng mit dem Otto von Bismarck, kennen wir ja, der Erfinder der Heringe, nicht? Nein, Quatsch. Auf jeden Fall, er beriet ihn damals bei einigen sozialpolitischen Fragen.
Ja, er hat ja die Arbeiter und ihre schwierige Lage, aber auch die revolutionären Gedanken wahrscheinlich auf den Tisch gekriegt von Marx und Co., die ja damals ja auch im Kommen waren, so mit ihrem kommunistischen Manifest, ne? Und war genauso gewillt, diese mit Zuckerbrot und Peitsche zu verhindern.
Ah, du rüttelst gerade am Mythos Barry.
Ja, das war aber die Situation. Ich meine, bei Krupp ja nicht anders. Völlig normal. Die Reichen wollten reich bleiben und das soziale Gefüge von Arbeitern, die wenig Lohn erhielten damals, gegenüber die, die sich eine schicke Villa bauen konnten, zu der Villa kommen wir auch nochmal gleich, da kommt natürlich Neid auf. Da will man einen Teil von abhaben. Denn Arbeiter haben ja nicht viel verdient. Und da liest man dann Karl Marx Thesen statt die von Luther, ne? Und dann gibt es
Na
die
ja.
Arbeiterrevolution. Und davor hatten die Unternehmer natürlich Angst. Auch die SPD wurde gegründet und die waren ja auch noch marxhörig, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt und Bismarck wollte sie auch nicht haben. Kurzerhand war da ein Absicherungskonzept für die Arbeitnehmer entwickelt worden, was es so noch nie in der Weltgeschichte gab, um dem entgegenzuwirken.
Ja, da macht man eine Unfallversicherung, die es vorher nicht gab. Die Arbeiter oder Witwen sind in die Armut und Verwahrlosung sowie Verbrechertum abgerutscht, wenn sie ihren Job durch einen Unfall oder das Leben verloren haben.
Genau. Und Barre muss also auch eine soziale Ader gehabt haben. Er wurde durch die Wahlen ab 1879 Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Barre war dann auch Ideengeber für das noch heute bestehende Unfallversicherungsgesetz, das Otto von Bismarck auf den Weg gebracht hatte.
Da hätte ich so eine Frage eigentlich. Wie stand er denn so überhaupt in Bochum als Person, als Mensch zu den Dingen seiner Zeit? Das würde mich jetzt interessieren.
Ja, da gibt es natürlich noch einen wichtigen Aspekt, der damals auch aufkam, nämlich der Antisemitismus. Der war sehr stark geworden wieder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und in Bochum als Beispiel tauchte ein Max Liebermann, der war ja, glaube ich, auch mal, das ist ein Namensvetter, da gab es mal einen Max Liebermann, der war auch, glaube ich, Jude. Aber dieser Max Liebermann heißt von Sonnenberg. Und der tauchte auf in Bochum und hat im Schützenhof, muss wohl eine Kneipe damals gewesen sein, so mit Veranstaltungen gegen die Juden gehetzt. Und es waren vor Ort 3000 Personen. Wir hatten ja am Anfang des Podcasts gesagt, Bochum hatte 1845 ungefähr 3000 Dorfbewohner. Also das komplette Bochumer Dorf war also versammelt und ja, haben sich da berieseln lassen und haben wahrscheinlich dem Typen auch geglaubt.
Er hetzte also ein ganzes Dorf auf gegen einige andere Menschen, die nur eine andere Religionsausübung machten als Katholiken und Evangelen?
Juden waren übrigens nicht erst seit der Machtergreifung der Nationalsozialisten der Sündenbock für alles, wenn es nicht funktionierte, sondern schon viel, viel früher. Die Nazis haben es nun nach dem Ersten Weltkrieg stärker genutzt, um ein Feindbild in der Heimatfront zu bilden und damit Stimmen zu fangen, die schon vorher mit diesem Kram geimpft worden waren.
Und was hat Barré gemacht?
Ja, er und über 60 weitere Politiker sowie Unternehmer und angesehene Bürger, städtische Beamte, Mittelständler und auch der Stadtbaumeister Hermann Bluth von Bochum haben eine klare Gegenposition bezogen und mit einem offenen Brief sich distanziert von dieser Haltung der Judenfeindlichkeit. Sie appellierten an die Menschen, sich von solchen Veranstaltungen fernzuhalten. Louis Barre gehörte auch als westfälisches Mitglied dem vom liberal und humanistisch gesinnten Bürgern. 1890 gründeten sie den Verein zur Abwehr des Antisemitismus.
Sowas gab es also schon. Also heute wäre es sinnvoller denn je.
Ja, und wir bleiben mal beim Louis Barre und seinem Wirken in der Stadt Bochum. Er hatte viele Auszeichnungen bekommen für seine Verdienste, die nicht nur mit dem Bochumer Verein zu tun haben, aber sicherlich der Anfang seiner Karriere war. Also, er hat einmal vom preußischen Staat für seine Verdienste den Ehrentitel Kommerzienrat und Geheimer Kommerzienrat bekommen. 1884 wurde er in den preußischen Staatsrat berufen. 1888 verlieh die Stadt, nicht Verlier, sondern 1888 verlieh die Stadt Bochum Louis Barre die Ehrenbürgerwürde, hatte ich ja schon mal erwähnt. Und seine Arbeit wurde mit den Worten gewürdigt: Die Fortschritte des großen Werkes, an dessen Spitze er steht, sind innig verknüpft mit dem Gedeihen der Stadt. Jakob Meyer war da längst verstorben und war von der Stadt kaum einer Erwähnung wert. Barres Namen wurde Pate für ein Berufskolleg in Bochum. Es gibt in Stahlhausen auch die Barrestraße sowie auch in Hernebörnig. Und es gibt eine Gedenktafel aus Stahl in Stahlhausen, die so unglücklich unter einem Baum steht, dass sie ständig zugeschissen wird. Ich habe sie schon mal sauber gemacht vor 2 Jahren, wo heute übrigens die neue Feuerwehrwache steht am Barre-Denkmal. An der Bessener Straße, Ecke Barrestraße, da ist ja immer Feuer und Flamme, ne? Da rasen sie dann im WDR immer raus. Und da komme ich gleich auch nochmal zu, denn da stand ein sogenanntes Kosthaus. Da waren 200 Arbeiter immer drin. Die Hausordnung war sehr streng und Fremden außer den Arbeitern vom Bochumer Verein war der Zutritt versagt. Wäre man dort über den Zaun gestiegen, den die gebaut haben, der drumherum also wirklich alles abgesperrt hat, hätte es 1,50 € Strafe umgerechnet gekostet. Bei einem damaligen Schichtlohn von umgerechnet knapp 1,45 € ist das schon ein bisschen mehr, ne? Da bleibt nicht viel übrig.
Oh, ja, war das nicht gefährlich, so viel Testosteron?
Ja klar, viele Männer auf einmal heißt viel Alkohol, ne? Damals war ja Bier an jeder
Ja.
Ecke, alkoholtechnisch auch Schnäpse und auf den
Wollte gerade
Straßen.
sagen, da gab es aber Zunder.
Ja, da kann ich dir sagen. Und da ging es heiß her, da ist heute harmlos hier, ne? Und die Frauen wurden auf den Straßen auch überall belästigt. Und die mussten also damals viel, viel mehr Angst haben als heute. Also die Suggestion mit, ich traue mich nachts nicht raus oder abends im Dunkeln, jetzt, ne, ist ja früher dunkel, die Zeiten sind umgestellt worden, Winterzeit. Leute, gab damals viel, viel schlimmere Situationen, ne?
Ja, da kann ich auch nur empfehlen, schaut euch mal die Serie Rote Erde an. Da sieht man auch die alten Häuser, dass sie früher nur aus Holz waren und erst später dann aus Stein gebaut wurden. Und das zeigt ja auch von 1800 noch was. Die Revolution bis zu 1950 ungefähr, kann man sagen, mit damals super Schauspielern. Ne?
Guter Tipp. Den
Und
besprechen wir auch nochmal, glaube ich, extra im Podcast Rote Erde.
wollte ich gerade sagen, das fiel mir nämlich gerade schon ein,
Finde ich, ist
als
nicht
wir
verkehrt.
das mit den Bausachen besprochen haben.
Ja.
Ne, fiel mir sofort ein, Rote Erde damals mit den, hier, wer war alles dabei? Ralf Richter war dabei, glaube ich. Dann, wie heißt er hier? Oben aus
Klaus
dem Norden,
Behrendt.
ja.
Klaus
Genau,
Behrendt, der
Klaus
von
Behrendt
Tatort.
war dabei. Genau. Also es sind viele hochrangige Schauspieler dabei.
Genau, also empfehlenswert, das von der Atmosphäre auch mal aufzusaugen, wie es so war in Essen, sage ich mal. Ne? Das spielt, glaube ich, in Essen, wenn ich nicht irre.
Ja, das ist in Essen gewesen. Fiktiver Bergbau, also fiktive Zeche, aber die Sachen, die damals gemacht wurden, das war sehr gut gemacht für die damalige Zeit, ist ja schon ein paar Jahre her. Von daher kann ich auch nur jedem empfehlen, sich die Serie anzugucken. Sie ist teilweise richtig hart, aber sehr verdammt, sage ich jetzt mal, authentisch.
Wer sich noch daran erinnert von den Zuhörern, einfach nochmal einschalten, wenn ihr den irgendwo findet.
Gibt es auf YouTube kostenlos, meine ich.
Ach, guck mal. Gut zu wissen. Jetzt komme ich nochmal zum Kosthaus zurück. Vor Ort gab es natürlich nicht nur im Kosthaus, sondern allgemein mangels Hygiene sogar Seuchen. Wie Pocken, Cholera, die sind ja auch. Also Pocken sind da aufgetaucht und die beiden Bochumer Krankenhäuser, die es nur gab, es gab noch keinen Bergmannsheil, die waren 1871 mit ihren jeweils 100 Betten völlig überfordert. Es wurde ein Seuchenhaus errichtet für 10.000 Taler. Das waren so, was habe ich noch gesagt, 29,70 € ein Taler, könnt ihr euch ja mal ausrechnen. Und ein
Richtig.
Seuchenfriedhof, ein also in solchen freien Zeiten konnten dafür aber auch dann Obdachlose, Arbeitslose dort unterkommen. Sehr gnädig, finde ich.
Ja, was für eine beschissene Zeit muss das damals gewesen sein? Ja, geht uns dagegen heutzutage richtig gut.
Ja, finde ich auch. Früher war eben nicht alles besser.
Richtig.
Jetzt komme ich wieder zum Barre. 1865 kreierte er dann die Kolonie Stahlhausen, die immer weiter ausgebaut wurde. Es wurde von Einheimischen das Dorf genannt. Ob das jetzt ironisch oder nett geklungen hat, sei dahingestellt. Allerdings hatte das auch Nachteile, dort zu wohnen. Wenn du die Arbeit nämlich aus irgendwelchen Gründen verloren hast, hattest du auch gleich die gesamte Wohnung am gleichen Tag zu räumen.
Ja, nichts mit 3 Monate Kündigungsfrist.
Nee. Die Arbeiter wurden also recht hörig dem Arbeitgeber gegenüber, also Louis Barre in dieser Hinsicht. Sie wollten ja schließlich nicht auf ihr schönes Heim verzichten und somit hat Barre das also sehr richtig kalkuliert, ne?
Naja, hast du zufriedene Arbeiter, wird auch nicht gestreikt und es wird vernünftig produziert.
Ja, das Kosthaus übrigens ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden und da steht ja jetzt, wie schon erwähnt, die Feuerwehr. Jetzt noch kurz zur Villa, denn die steht nämlich noch. In Hüntrop steht sein letzter Wohnsitz, die Villa Barre. Da kann ich von mir aus nämlich zu Fuß hin. Und immer am letzten Wochenende im September gibt es dort den schönsten und größten Töpfermarkt seit ungefähr, lass mich nicht lügen, 30 Jahren. Und die Villa selbst beherbergt jetzt eine Kindertagesstätte seit einigen Jahren. Und ihr könnt im Blog mal nachlesen und auch ein kleines Video sehen, wie das da mit Töpfermarkt war vor ein paar Jahren. Habe ich da mal ein Video gemacht. So, zurück zum Jahr 1855. Denn da ging er an Bord und er musste erstmal das Unternehmen wieder auf Kurs bringen. Jetzt bin ich mal so ein bisschen hier so schiffsmäßig. Es gab durch die Bildung einer Aktiengesellschaft erstmal eine gute Finanzspritze, aber wie schon erwähnt, war der Bochumer Verein ja fast pleite zu dem Zeitpunkt 1854. Da er aber einen guten Draht zu seinem ehemaligen Angestelltenverhältnispartner, hier Köln-Wilhelmina Eisenbahn, wie ich das schon erwähnt hatte, und auch sie Gläubiger waren, hatte er mit ihnen wohl Aufträge auch ausgehandelt. Zu dem Zeitpunkt gab es im deutschen Schienennetz in den Anfängen des Bochumer Vereins erst gerade mal 8.000 Kilometer im ganzen Deutschen Reich. Der Ausbau in diesen Jahren, als er anfing, innerhalb von 3 Jahren, war dann bei 11.000 Kilometer, also 3.000 Kilometer mehr im Jahr, nicht 3 Jahre, sondern 5 Jahre, 1860. Also auch wichtig für den Bochumer Verein, denn er stellte ja auch die Gussstahlräder für die Dampfloks und Waggons her, die auch vermehrt gebraucht wurden und wie auch die Schienen und Weichen. Er hat dann wohl auch den Betrieb umorganisiert und die Gussstahlglocken waren in der Herstellung günstiger als bei einem Glockengießer, der ja alles per Hand gemacht hat, ne? Und somit waren die auch schneller fertig und sie wurden beim Bau immer neuer Kirchen, egal ob katholisch oder evangelisch, bei der Explosion der ganzen Städte, die jetzt in Deutschland überall ausbrachen, durch die Industrialisierung, wurde ja, ich sag mal hier ohne Fernsehen immer größer, ne? Ich weiß ja,
Ja,
was ich
ja.
meine, ne? So, und heute steht ja noch die große Gussstahlglocke von 1855, die auf der Messe, wie schon erwähnt, auf der internationalen Weltausstellung in Paris 1855 die goldene Ehrenmedaille hatte. Und die kann man sich immer noch angucken. Nur der Schlegel fehlt. Der ist irgendwie abhanden gekommen. Und Barre stieg zwar erst kurze Zeit davor ein, wusste aber wahrscheinlich besser, diese Glockengießerei-Geschichte zu vermarkten als der Eduard Kühne. Und es half sehr wohl auch bei der Suche nach Geldgebern international. Doch es war ja nicht nur nicht so einfach, die Firma aus der Pleitekrise zu führen, denn trotz des Aufschwungs als Aktienunternehmen gab es kurze Zeit nach der Gründung der Aktiengesellschaft die erste Weltwirtschaftskrise, die wirklich so heißt, weil sie wirklich die erste war, und zwar 1857 in den USA begann und weltweit durch verschiedene Gründe tatsächlich auch noch erstmal verstärkt wurde.
Ja, das kennen wir heute noch unter Black Friday, weil es ja der schwarze Freitag war. Wenn mich das jetzt nicht in meiner Erinnerung irgendwie verrubbelt hat.
Ja, das war aber dann 1929 und viel, viel später, und dann gab es dazwischen noch ein paar andere Wirtschaftskrisen.
Ja, so Wirtschaftskrisen gab es genug immer mal, ne? Wir
Ja.
jammern ja heute immer über eine Wirtschaftskrise,
Ja.
Rezession etc. Aber die gab es schon 1858. Da hatten die Bochumer Vereine nicht mitgerechnet. Aktionäre mussten auf Dividende verzichten, 3 Jahre lang. Und Arbeiter wurden erstmals entlassen, statt eingestellt.
Ja, 200 an der Zahl.
Ja, warum war eigentlich 1858 eine Wirtschaftskrise, in dem Bochumer Verein, an den Kragen hätte gehen können?
Das ist jetzt sehr interessant, und ich habe mir gedacht, bei den Recherchen, das füge ich hier mal mit ein, damit man das mal versteht, die Lage, die damals so also auch historisch war. Erstmal war damals so durch die Industrialisierung auch die Globalisierung erstmalig richtig stark. Dann gab es die Kolonisierung natürlich auch. Und die erste Wirtschaftskrise weltweit, ist eben dadurch entstanden, dass es der viel zu schnelle Aufstieg der Industrialisierung gab. Da war die Wirtschaft, Weltwirtschaft sehr sensibel, die reagierte auch sehr stark, und es gab auch viele gesetzliche Lücken, die auch Betrüger und so auch an Land gezogen hat. Und es gab da natürlich auch große Wetterumschwünge, die schränkten auch natürlich stark ein. Und um 1848 zum Beispiel gab es ja auch diese schlechte Kartoffelernte da in Irland. Da sind ja auch viele nach Amerika ausgewandert. Und in Europa gab es eine Revolution 1848. Und da sind natürlich noch die nachfolgenden Geschichten. Und jetzt kommt noch ein kurzer Hinweis zu dieser ersten Weltwirtschaftskrise, denn es war eben nicht nur 1919 nach dem Ersten Weltkrieg, 1929, du hast den erwähnt, Black Friday, sondern auch schon vorher mehrmals. Es gibt immer irgendwelche Weltwirtschaftsschwankungen, und diese begann tatsächlich wieder mal in New York. Also das war New York irgendwie immer Lehman
Die
Brothers
Keimzelle.
mäßig. Die Keimzelle ist immer New York. Am 24.08. des Jahres 1857 begannen die Einstellungen der Zahlungen von der Bank Ohio Life Insurance Company. Bis 1859 breitete sich von da aus die ganze Krise in alle Welt.
Was ist passiert?
Also es gab Spekulationen auf den Ausbau der Bahn durch einen einzigen Mann, der in meinen Recherchen gefunden wurde, Edward Ludlow, der die Politik der Regierung der USA maßgeblich auch beeinflusst hat damals. Es ging einfach um zu hohe Spekulationen auf die Eisenbahn in den USA, also in Richtung Westen, und natürlich die Spekulation vor Ort. Es wurde sozusagen gewettet auf hohe Preise durch die Bahn erschlossenen westlichen Teile der USA, wie gesagt, die dachten, dass dort ein höheres Frachtaufkommen kommt bei der Erschließung des Westens. Die Ohio Life Insurance Company bekam eine Menge Kredite, und es wurden hohe Anleihen auf die Eisenbahngesellschaften gesetzt, die aber schlussendlich auch Betrug im Spiel haben konnte. Die Glaubwürdigkeit der Banken an sich wurde in Fragen gestellt, sozusagen. Wie schon erwähnt, Lehman Brothers Fall der Weltgeschichte ist geboren worden in der Zeit der rasanten Industrialisierung. Dann gab es noch britische Investoren, die sich natürlich sehr viel mehr erhofft haben, dass da also aus dem Westen der USA viel kommt, und die haben dann ihr Geld sehr schnell den amerikanischen Banken lieber zurückgeholt. Und dann sank auch noch ein Schiff, die Central America, mit 13 Tonnen Gold, was ja damals unglaublich viel Geld war und was den Geldwert auch schmälerte. Denn dann gab es einen Preisverfall von Weizen, da der Krimkrieg beendet wurde und wieder günstiger nach amerikanischen Weizen importiert werden konnte. Also Russland hat dann wieder günstiger importieren können. Nach Amerika tatsächlich. Bauern im Westen der USA konnten somit auch ihre Kredite mit ihrem Weizen nicht mehr bezahlen. Eine ganze Bandbreite an verschiedenen Firmen hatten durch diese Bankenkrise keine Möglichkeiten mehr bekommen, Kredite für den Erhalt oder Weiterführung zu bekommen. Und sage und schreibe, 5000 Firmen waren plötzlich pleite. Und der Bochumer Verein, ein gerade gegründetes Aktienunternehmen, hatte sehr viel zu verlieren, wo es schon an dem Rand der Pleite stand.
Und was hat das jetzt mit Preußen zu tun und dem Bochumer Verein?
Also Louis Barra hatte das Unternehmen natürlich übernommen, als es kurz vor der Pleite stand, denn die hatten ja Geldschwierigkeiten zu dem Zeitpunkt, als es zum Aktienunternehmen geändert wurde. Und dann kam diese Krise kurz danach noch dazu. Das ist natürlich ein schlechter Zeitpunkt. Die preußische Regierung hat 1855 auf eine Überhitzung der Wirtschaft eine Aufhebung des Zettelbankwesens reguliert. Reagiert, meine ich.
Was ist denn ein Zettelbankwesen?
Ja, da habe ich auch erstmal nachgeforscht. Gibt es heute nicht mehr. Diese Kreditinstitute waren Emittenten von Währungen und bestanden aus der Tätigkeit von Ausgabe und Annahme von Zetteln, Wechseln oder Kassenanweisungen. Gibt es alles nicht mehr. Bankzettel waren faktisch wie Bargeld. Der Staat hatte keine Handhabe, weil es meist Privatbanken waren. Geschäftszweck der Sicht- und Spareinlagen von jedermann anzunehmen und einen Bankschein, Bankzettel auszustellen, der bei Vorlage der Barauszahlungen an den Inhaber des Zettels führt.
Ja, das ist interessant. Was hat die preußische Regierung gemacht?
Die erhielt das Recht des, also die preußische Bank erhielt das Recht der unbegrenzten Notenemission. Gleichzeitig regulierten die Franzosen ihre Pariser Börse. Ausländische Aktien durften nicht länger notiert werden und ab Sommer 1856 sanken somit die Aktienkurse an den zentraleuropäischen Börsen, damit also auch der Aktienkurs vom Bochumer Verein. Falscher Zeitpunkt für den Neustart. Es drohte tatsächlich der Konkurs. Dann gab es noch in Hamburg ein wichtiger Knotenpunkt damals im internationalen Warenhandel ein Problem, denn Wechseln finanzierten sich die Hamburger Kaufleute spekulative Warengeschäfte mit Blankokrediten. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. International fielen Preise und das Außenhandelsvolumen. So haben auch Firmen Schwierigkeiten bekommen, mussten Preise senken. Und das kann für eine Firma in der Herstellung auch ein Todesurteil sein, wie beim Bochumer Verein. Barre hat das tatsächlich geschafft, aus der Krise eine Tugend zu machen und konnte das Schiff durch die schwierigsten Zeiten retten. Der Bochumer Verein musste zu dem Zeitpunkt tatsächlich erstmal, wie schon erwähnt, 200 Leute entlassen und stellte vorerst auch keine neuen ein. Das war ein Novum damals zu der Zeit am Start der Industrialisierung. Kühne hatte zu dem Zeitpunkt eine ganz andere Vorstellung wahrscheinlich gehabt. Die müssen sich unglaublich gestritten haben. Und ja, den Rest kennen wir ja schon in der Erzählung von Kühne.
Naja, oder hat er sich vielleicht bedient, wie schon überlegt?
Ja, natürlich ist das alles jetzt reine Spekulation in der Überlegung, was passiert sein könnte im Verhältnis untereinander. Aber die erste Weltwirtschaftskrise hätte dem Bochumer Verein tatsächlich ohne Barre das Leben gekostet. Es gab danach immer wieder Weltwirtschaftskrisen, aber am Ende war dann eine, die das Unternehmen leider dann doch stark dezimiert hat. Aber das besprechen wir natürlich im zweiten Podcast. Louis Barra hat es zumindest geschafft, das Unternehmen aufrechtzuerhalten, es größer zu machen, mit einer größeren Produktpalette und sorgte gleichzeitig für die Arbeiter und ihre Familien, also mit sozialer Ader. Also mit nur 33 Jahren startete Barra als Generaldirektor bei dem Bochumer Verein für Bergbau und Gussstahlfabrikation. Wandelte die Gläubiger in Aktionäre um. Die Gründer behielten damals 10% des Unternehmens. Aber das Unternehmen war sozusagen fast gerettet durch die Gründung. Das Aktienkapital erreichte durch die Kölner Banken und Kaufleute eine stolze Summe von 1 Million Taler. Ich habe das mal nachrechnen lassen mit dieser 29,6 Euro umgerechnet. Das wären dann knappe 30 Millionen Euro in der heutigen Währung. Ja, ist eine Menge Kohle. Der Westfale ist sozusagen der richtige Mann zur richtigen Zeit am Ruder gewesen. Und hat schlussendlich nicht nur die Firma zu dem gemacht, was es dann wurde, sondern auch die Stadt im Größerwerden. 1861 wurde wieder eine Dividende in Höhe von satten 8% an die Aktionäre ausgeschüttet und ab da ging es aufwärts. Sogar die doppelte Höhe Also 16% konnten ausgeschüttet werden.
Oh, ist eine Menge Geld.
Ja, und dann gab es noch das Bessemer Verfahren. Das ist das Patent, was er gekauft hat. Da hätte es ihn natürlich auch nochmal mit dem Bochumer Verein in den Ruin getrieben. Bessemer Verfahren wird ein eigener Podcast werden. Das ist ein ganz besonderes industrielles Verfahren und auch wichtig für die Geschichte des Ruhrgebiets. Und für dieses Verfahren hat er ein eigenes Werksgebäude bauen lassen innerhalb von 3 Jahren. Und es gibt ja heute noch die Bessemer Straße, wo das Bessemer Stahlwerk auch steht. Damit konnte man in kurzer Zeit viel mehr Stahl wesentlich kostengünstiger produzieren. Während Krupp die Rüstungsmaschinerie in Deutschland war, war der Bochumer Verein spezialisiert auf Schienen-, Weichen-, Eisenbahnradsätze. Also eher die zivile Produktion zugehörig. Aber auch Kanonen für die bayerische Armee wurden hergestellt. Da hat er mal einen Auftrag ergattert für. Er gab seinen Generaldirektorvorsitz genau 40 Jahre nach Amtsantritt am 5. Januar 1895 ab. Im Mai, 2 Jahre später, starb er dann mit 76 Jahren und hinterließ dann ein Loch in der Stadt Bochum.
Gestorben ist Louis am 16. Mai 1897. Seine Familiengruft ist auch im Kortum Park, nah am Grab von Jakob Meyer, das er ein bescheidenes Grabmal hat. Schwabe eben.
Jo, Bahre dagegen hat dagegen ein großes Grabmonument bekommen. Die Fotos kommen in den Blog natürlich mit allen Links bei ropotologe.de, wo ihr dann natürlich eine Woche nach der Ausstrahlung hier im Radio nochmal den Podcast hören könnt und auch nachlesen könnt. Aber wir haben ja noch ein klein wenig über seine Zeit als Generaldirektor im Bochumer Verein zu berichten, denn das große Stahlschiff war zu Anfang auch nicht einfach zu lenken.
Ich habe jetzt auf jeden Fall mehr von Bochum erfahren. Alle drei Personen hatten eine wichtige Schlüsselfunktion durch die Gründung bzw. Weiterführung vom Bochumer Verein. Die Wandlung zur Aktiengesellschaft und der Prägung zur modernen Stadt Bochum.
Genau, alle mussten erwähnt werden und somit auch die Nebenschauplätze und Darsteller in ihrem Leben zu der Zeit.
Ja, die erste oder eine von den ersten Weltwirtschaftskrisen zeigt, wie damals schon die Globalisierung vorangeschritten ist, mit den ganzen Kolonien etc. Und dann am Ende beim, ja, kleinen Mann, beziehungsweise in dem Fall auch kleine Frau, ebenfalls zu einer Krise führen konnte.
Ja, der Bochumer Verein prägte über Jahrzehnte das Stadtbild. Du hast damals am alten Rathaus gestanden, hast den Schwefel der Fabrik aus dem Bochumer Verein gerochen. Auf alten Fotos sieht man die vielen Schornsteine und die Zeche Präsident, die für den Bochumer Verein unglaublich wichtig war. Aber das ist Teil des Podcasts Nummer 2 und Zeche Präsident kriegt nochmal einen eigenen Podcast. Alle Infos und Quellen sind dann in den Shownotes, dann auch nachzulesen im Blog im Internet ruhrpotologe.de. Eine Woche nach der Ausstrahlung, wie erwähnt, in Hitradio Ruhr.
Ja, wir freuen uns auch auf euch, auf nächste Woche, gleiche Zeit und gleicher Ort.
Und dann kommen wir auf den Bau, die Architektur und den Wandel und die Jahrhunderthalle zu sprechen. Dann sagen wir jetzt beide
Glück auf
und
und
Tschüssikowski. Ich
Tschüssikowski.
hoffe, ihr hattet Spaß.
Wir hatten es auf jeden Fall.
Wir auf jeden Fall. Bis nächste Mal.
Bis dann.